Jesus hat in unserem Abschnitt letzte Woche begonnen, in der Bergpredigt uns die Verfassung seines Reiches zu geben. Wie wir als Jünger, als Bürger seines Reiches, als Menschen, die unter seiner Herrschaft stehen, wie wir leben sollen. Und wir haben letzte Woche schon gesehen, dass der Schlüssel dafür unser Herz ist. Das ist, worum es Gott geht. Was für Menschen wir sind. Nicht unbedingt, was wir tun, nicht unbedingt, was andere über uns denken, sondern was wir wirklich sind. Unser Charakter, wie es in unserem Herzen aussieht. Das ist unser Fokus. Und wenn wir unseren inneren Menschen, unser Herz, unsere Einstellungen, wenn das in Ordnung ist, wenn das Herz rein ist und in richtiger Beziehung ist mit dem Herrn, dann werden auch all diese anderen Dinge in Ordnung sein und wir werden richtig leben und wir werden ein heiles Leben haben. Und das beginnt natürlich damit, dass wir von Neuem geboren sind, dass wir überhaupt in Beziehung sind mit Gott, dass wir überhaupt geistliches Leben haben. Und erinnert euch im Kontext her, das ist eine Predigt, die Jesus seinen Jüngern gibt. Also er spricht hier an Menschen, die Gläubige sind, die ihm nachfolgen. Jesus hat zuerst über unseren Charakter gesprochen, wie wir sein sollen und über Segnungen. Und dann hat er gesagt, okay, er wirkt zuerst in uns, er segnet uns, aber dann will er durch uns wirken. Und er hat uns als nächstes die Verantwortung gezeigt, die wir haben als seine Jünger, nämlich, dass wir Salz sind und Licht sind in dieser Welt, dass wir ein Zeugnis sind für ihn. Das ist die Methode, wie Jesus die Welt erreichen will, durch seine Jünger. Durch uns. Er wirkt zuerst in uns und dann will er durch uns wirken und er will uns als seine Werkzeuge gebrauchen. Er will, dass wir Licht sind in der Finsternis, dass wir anders sind als die Welt. Und das ist ein Punkt, wo viele Christen und leider auch viele Gemeinden einen Fehler machen. Diese Tendenz, Kompromisse einzugehen und so weit wie möglich zu wie die Welt zu sein, mit der Absicht, dass wir, naja, dann werden die Menschen sich interessieren, dann werden wir Menschen erreichen können. Aber das ist ein Fehler. Kompromisse und Gottesdienste, die eher wie eine Fernsehshow ablaufen oder so. Die Wahrheit ist, wir werden nie so gut werden in der Unterhaltung wie Hollywood oder die Fernsehproduzenten wie die Welt. Punkt, den Jesus hier macht, ist, seid anders. Seid sichtbar anders. Weil das wird die Menschen anziehen und das wird ein Zeugnis sein für mich. Wenn sie eure Liebe sehen, wenn sie eure Reinheit sehen, wenn sie das Heil in eurem Leben sehen, wenn sie Gottes Wort hören, seine Wahrheit, das wird ihr Herz berühren und das wird sie zu mir ziehen. War eine kleine Wiederholung vom letzten Mal. Heute schauen wir uns an, heute spricht der Herr über unsere Beziehung als seine Jünger zum alttestamentlichen Gesetz, zu den Geboten im Alten Testament. Jesus sagt im Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Gesetz und die Propheten ist im Prinzip das ganze Alte Testament. Und Jesus hat gesagt, nicht ein Jota oder ein Strichlein sollen vergehen. Das wäre vergleichbar vielleicht heute mit dem I-Punkt oder ein kleines Strichlein durchs T oder ein Beistrich. Entschuldigung, Komma sagt ihr in Deutschland. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Offensichtlich haben die Menschen den Eindruck bekommen, durch das, was Jesus gesagt hat, wie schon diese Lehre, dass sein Reich geistlich ist, anders ist, als die Juden es damals erwartet haben, seine Kritik an den Pharisäern, an den Schriftgelehrten, das waren die Theologen damals, den Eindruck durch das, was Jesus getan hat und was er gesagt hat und was er getan hat, die Heilungen am Sabbat und so weiter. Und Menschen haben den Eindruck bekommen, dass Jesus vielleicht gegen das Gesetz des Mose war, gegen die Gebote im Alten Testament. Und wir wissen, die Pharisäer haben ihm sogar oft beschuldigt, dass er die Gesetze bricht. Aber Jesus hat das Gesetz nie gebrochen. Und Jesus sagt uns hier, er steht nicht im Widerspruch zu den Gesetzen und zu den Propheten, zum Wort Gottes im Alten Testament, sondern ganz im Gegenteil, er ist die Erfüllung von dem Ganzen. Das ganze Alte Testament spricht vom Messias Jesus. Es gibt über 300 Prophetien, die Jesus bis ins Detail erfüllt hat. Und wir haben schon so viele hier in Matthäus gesehen, die ersten zwei Kapitel sind voll davon. Geburtsort, wo er geboren ist, die Umstände, seinen Stammbaum, all diese Dinge, die prophezeit waren. Jesus hat das Gesetz, die Prophetien erfüllt. Und mehr als das, wenn wir durchs Alte Testament gehen, die Personen sprechen von Jesus. Melchisedek als ein Bild für Jesus, unseren hohen Priester. Wir schauen uns das Leben von Josef an zum Beispiel. Ein Bild für Jesus, die Ereignisse im Alten Testament. Jesus, der uns ins verheißene Land hineinbringt. Im Hebräerbrief lernen wir, dass Jesus der Fels war, der mit dem Volk in der Wüste war. Das ganze Alte Testament ist voll von Jesus. Jesus hat das Alte Testament, das Gesetz erfüllt. Und dann natürlich die Opfergesetze. Diese ganzen Bilder im Alten Testament. Das Heiligtum, die Einrichtungsgegenstände, der Altar und der Kerzenleuchter und der Schaubrotetisch und die Bundeslade und so weiter, all das hat von Jesus gesprochen. Die ganzen Opfer, jedes einzelne Detail hat von Jesus gesprochen und von seinem Werk, was er für uns getan hat. 2. Mose, 3. Mose, wir haben das alles gerade studiert. Also wer das tiefer studieren will und nicht dabei war, bestellt euch die Kassetten. Ich denke, es ist ein Studium, das sich lohnt, diese Bilder im Alten Testament von dem, was Jesus für uns getan hat. Hebräer Kapitel 8, Vers 5 sagt uns, dass diese Dinge ein Schatten der himmlischen Dinge sind. Oder im Kolosser 2, Verse 16 und 17, da spricht der Paulus davon, dass Speise und Trank und Feste, Neumonde, Sabbat, dass diese Dinge ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Und der Körper selbst aber ist der Christus. Diese Dinge waren ein Schatten und Jesus ist das Echte. Das ist, worum es wirklich geht. Oder Hebräer 10, 1, da heißt es, das Gesetz hat einen Schatten der zukünftigen Dinge, nicht der Dinge Ebenbild selbst. Alles hat sich erfüllt in Jesus. Jesus ist unser großer Hohepriester. Jesus ist das Opferlamm. Er ist derjenige, der unsere Sünden getragen hat, der unsere Schuld weggenommen hat. Er ist unser Sabbat. In Jesus können wir Frieden haben mit Gott. In dem, was er für uns getan hat, können wir ruhen. Also Jesus hat auch all diese Zeremonialgesetze erfüllt im Alten Testament. Und wir sind ihnen nicht mehr unterworfen. Wir müssen nicht im Gottesdienst kommen mit irgendeinem Schaf, was dann geopfert wird am Altar. Aber diese Dinge sind Bilder, sind Illustrationen für Jesu Werk für uns und für ihn. Und wenn wir diese Dinge studieren, dann ist es was, wo wir sein Werk mehr schätzen und ihn mehr lieben. Wir können immer noch lernen. Sie waren ein Schatten von Jesus. Jesus hat auch das moralische Gesetz Gottes erfüllt. Diese moralischen Ansprüche, die Gott an uns stellt, die 10 Gebote. Jesus hat ein perfektes Leben gelebt. Er hat immer das getan, was dem Vater gefällt. Er hat ein absolut reines, heiliges, vollkommenes Leben gelebt. Und dieses vollkommene Leben hat er als Preis für unsere Sünden eingesetzt, hat bezahlt. Wir wissen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Jesus hat die Strafe des Gesetzes für Gesetzesbrecher. Er hat diese Strafe für uns erfüllt und getragen. Und in dem Moment, wo wir Jesu Erlösungswerk für uns persönlich annehmen im Glauben, wird unsere Schuld auf ihn überwiesen und bezahlt und sein perfektes Leben wird uns angerechnet. Also Jesus war kein Prediger gegen das Gesetz, sondern ganz im Gegenteil, Jesus war die Erfüllung des Gesetzes. Er hat das Gesetz erfüllt durch sein Leben und durch seinen Tod. Wie ist jetzt unsere Beziehung als Jünger zum Gesetz Jesu? Davon handeln die nächsten zwei Verse. Vers 19. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Es ist wichtig, wer sie tut und lehrt, ist wichtig für alle Lehrer. Unsere Lehre, das, was wir lernen, ist kraftlos, wenn wir es nicht leben. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Vers 20, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Also wie stehen wir als Jünger Jesu zum Gesetz? Wir haben gelernt, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Heißt das für uns, dass das Gesetz bedeutungslos für uns geworden ist? Die Antwort ist ja und nein. Ja, das Gesetz ist völlig bedeutungslos, irrelevant, soweit es unsere Erlösung betrifft oder als Grundlage für Gottes Segen auf unserem Leben oder dass Gott uns annimmt. Das Gesetz, die Gebote zu halten, ist nicht der Weg, Gottes Annahme zu verdienen oder seine Gemeinschaft zu verdienen oder sogar seinen Segen zu verdienen. Ist alles durch Gnade, aus Glauben. Das hat Jesus für uns erkauft. Das gehört uns durch Jesu Werk für uns. Wir sind unter dem Bund der Gnade. Also in dem Sinn, was unsere Gerechtigkeit vor Gott anbelangt, ist das Gesetz für uns nicht relevant. War übrigens im Alten Testament auch. Keiner konnte es halten. Es hat uns verdammt. Darauf kommen wir später noch. Aber auf einer anderen Art und Weise ist das Gesetz noch immer relevant für uns. Und es ist nicht bedeutungslos geworden. Es ist für uns als Jünger Jesu erstens ein Maßstab. Maßstab für richtig und für falsch. Wir müssen nicht raten, was ist richtig, was ist falsch. Nein, Gott sagt uns es. Und Gott sagt uns, wie wir leben sollen. Und das ist eine wichtige Funktion der 10 Gebote des Gesetzes, dieser Prinzipien auch, die wir im Alten Testament finden. Sie können uns leiten, sie können uns führen. Wir haben einen Maßstab von richtig und von falsch. Das hat sich nicht geändert. Soll auch ein Segen für uns sein. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Also das, was Jesus uns hier lehrt, das lehrt uns unser Schöpfer. Es ist sozusagen unsere Betriebsanleitung. Und er weiß, wie wir ein gutes, ein richtiges Leben leben können, ein Leben, das erfüllt ist. Ein heiliges Leben. Wie gesagt, in diesem Wort heilig steckt das Wort Heil drinnen. Gott sagt uns, wie wir ein heiles Leben leben können. Und dazu sind die Gebote auch gut. Es ist gut, sie zu halten. Es ist ein Segen, sie zu halten. Wir müssen sie nicht tun, um gerettet zu werden, aber wir dürfen sie halten. Ich darf so leben, wie Gott es immer für mich geplant hat und immer für mich beabsichtigt hatte, nämlich ein heiles Leben, ein Leben in seiner Fülle. Und so funktioniert es praktisch, indem wir seine Gebote halten. Das ist ein gewisses Problem für uns, weil wir sagen, ja, ich stimme damit überein, Gottes Gebote sind gut, Gottes Gebote sind wunderbar, sind ein Segen, die zu halten, ist das Beste für mich. So kann mein Leben funktionieren. Das Problem bin ich. Ich kann es nicht halten. Es ist zu schwer für mich. Aber die gute Nachricht ist, Gott erwartet gar nicht, dass wir es aus eigener Kraft halten, sondern Jesus will das für uns tun. Jesus hat nicht aufgehört, uns zu dienen, als er in dem Himmel aufgefahren ist. Jesus dient uns noch immer. Jesus hat in seinem Leben und in seinem Tod das Gesetz erfüllt, aber dann am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Und Jesus lebt, er will in deinem und in meinem Herzen leben. Und er will immer noch das Gesetz erfüllen durch uns. Also wir sind nicht nur gerettet aus Gnade, wir leben auch aus Gnade. Nicht aus eigener Kraft, sondern Jesu Kraft, sein Heiliger Geist, der in uns wirkt. Und er will das durch uns tun, was wir aus eigener Kraft nicht schaffen. Aber wir müssen arm werden im Geiste und auf ihn vertrauen. Zu ihm kommen, das ist der Schlüssel. Dritte Funktion des Gesetzes für uns und eine sehr wichtige, auch wovon es im Kontext vor allem hier geht, ist: das Gesetz treibt uns zu Jesus. Im Galater 3 spricht der Paulus davon, dass das Gesetz unser Schulmeister ist, auf Jesus hin. Es ist unmöglich, das Gesetz aus eigener Kraft zu halten. Es ist unmöglich, in uns selbst gerecht zu werden vor Gott, die Gebote zu erfüllen. Es ist mir nicht möglich, ein heiliges Leben zu leben, das Gott gefällt, aus mir selbst. Und deswegen, wenn wir diese Gebote lesen und hören und sehen, wie hoch der Standard ist, wie hoch der Maßstab ist, dann sollen wir so frustriert werden von unserem eigenen Versagen und von unseren eigenen Unzulänglichkeiten, wie weit zu kurz unsere Anstrengungen kommen, dass wir zu Jesus laufen. Und wir sagen: Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dein Werk am Kreuz für mich. Ich schaffe es nicht allein. Also für uns Christen, Jesus will, dass wir demütig bleiben, arm bleiben im Geiste. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich über die Gebote nachdenke, das hilft mir. Ich muss immer wieder meine Armut im Geiste erkennen und sagen: Jesus, ohne dich packe ich es nicht. Ohne dich kann ich nichts tun. Ich bin jeden Tag von dir abhängig. Wir müssen immer wieder unseren kleinen Pharisäer in uns drinnen, an unseren eigenen Stolz, an den Nagel hängen und demütig sagen: Herr, ich bin schwach. Ich bin ein Sünder, ich kann nicht so leben. Ich kann nicht mal davon träumen, so zu leben, wie du das willst, ohne deine Gnade und ohne deine Hilfe. Und es so treibt uns diese Gebote, treiben uns immer wieder zu Jesus, immer wieder zu seiner Gnade. Wir brauchen seine Gnade, seine Kraft für unser tägliches Leben. Und der Zweck für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, die ohne ihn leben und immer noch stolz sind und versuchen, sich durch eigene Werke den Himmel zu verdienen, oder durch Religiosität oder brav sein, sich zu Gott hin zu verdienen, die sollen erkennen, dass sie schuldig sind vor Gott. Sollen erkennen, dass ihre Werke nicht gut genug sind. Dass sie auf sich allein gestellt hoffnungslos verloren sind. Paulus schreibt uns darüber im Römerbrief im Kapitel 7. Er sagt: Die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch Gesetz. Denn auch von der Lust hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte: Lass dich nicht gelüsten. Paulus hat gedacht, er war vollkommen dem Gesetz nach, diese äußerlichen Regeln zu halten. Er sagt: Ich habe gedacht, dass das Ehebruch und Diebstahl und Betrug äußerliche Dinge sind, die falsch sind. Aber ich habe nicht gewusst, dass diese Lust, dieses Begehren in mir falsch ist und dass das Sünde ist. Ich habe gedacht, dass ich Gottes Gnade nicht brauche. Ich habe gedacht, dass ich ziemlich gut bin. Ich hatte ein ziemlich gutes Selbstbild gehabt. Ich dachte, ich könnte es selbst schaffen, aber dann ist das Gesetz gekommen, das gesagt hat: Du sollst nicht begehren. Und Paulus sagt: Es hat mich getötet. Und war vorbei mit meiner eigenen Gerechtigkeit. Als das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Und so ist es uns allen gegangen. Wir sind alle mit einem schmutzigen Gesicht herumgelaufen. Und es war uns nicht ganz so klar. Ich meine, es war uns klar, dass die anderen schmutzig sind. Das ist offensichtlich. Aber bei uns selbst war uns das nicht ganz so klar. Aber dann kam das Gesetz und es war wie ein Spiegel. Und plötzlich haben wir gesehen: Wow, ich sehe nicht gut aus. Ich bin schmutzig. Ich muss gewaschen werden. Gottes Maßstab gesehen, und Gottes Maßstab ist Vollkommenheit. Und wir haben erkannt, dass wir Gottes Gesetz gebrochen haben. Dass wir schuldig geworden sind vor dem heiligen Gott und dass wir verloren sind, dass wir Gnade brauchen. Jesu Erlösungswerk für uns. Und das war unser Schulmeister. Das hat uns dazu gebracht, zu Jesus zu laufen, zu der Erlösung, die wir in ihm haben. Jesus hat gesagt, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Was Jesus hier gesagt hat, war was sehr Beunruhigendes für die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die Juden damals und für alle religiösen Menschen. Er hat gesagt, tut die Gebote. Und dann sagt ihm Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit nicht vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Und dann später im Vers 48 sagt er, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Juden, die das gehört haben, die waren schockiert. Gerechter als die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Wir machen uns oft ein bisschen lustig über die Pharisäer, über diese gesetzlichen Leute, aber damals für die Juden, das waren die geistlichen Helden. Das waren die Billy Grahams und Mutter Teresa oder wer immer unsere geistlichen Vorbilder sind. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Es gab so ein Sprichwort damals. Sie haben gesagt, wenn nur zwei Männer in den Himmel kommen würden, dann wäre einer davon ein Schriftgelehrter und einer davon ein Pharisäer. Die Schriftgelehrten, das waren die, die das Gesetz studiert haben, das Gesetz gelehrt haben, ausgelegt haben. Die Pharisäer, das waren Männer, die ihr ganzes Leben hingegeben haben, das Gesetz zu halten. Und nicht nur das Gesetz, sondern auch die ganzen Auslegungen des Gesetzes bis ins kleinste Detail. So weit gegangen, dass sie Gewürzkörner abgezählt haben und verzehntet haben. Und dass sie am Sabbat ihr falsches Gebiss rausgetan haben, weil darfst am Sabbat nicht arbeiten und keine Lasten tragen und das wäre eine Last gewesen. Und sie hatten vorgeschriebene Gebetszeiten, so wie die Mönche heute, haben gefastet zweimal in der Woche. Das waren die heiligen Männer damals. Das waren die geistlichen Monster. Und die Menschen haben gesagt, wenn irgendjemand in den Himmel kommt, dann wäre sicher ein Pharisäer. Es gibt keine gerechteren Menschen als die. Aber Jesus sagt hier, nein, nein, eure Gerechtigkeit muss größer sein als die der Pharisäer, viel größer. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das beunruhigend war für die Leute, die das gehört haben. Das Problem der Pharisäer und der Schriftgelehrten war, dass sie das Gesetz rein äußerlich interpretiert haben. Da waren diese tausende kleinsten Regeln. Sie haben gedacht, wenn ich die halte, dann bin ich gerecht. Aber Jesus sagt, nein, eure Gerechtigkeit muss viel weiter gehen. Wahre Gerechtigkeit ist Herzensgerechtigkeit, nicht nur äußere Gerechtigkeit. Ja, wird später in Matthäus 23 zu den Pharisäern sagen, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt. Inwendig aber sind sie voll Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch das Äußere rein werde. Wehe euch, Pharisäer, Schriftgelehrte, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, welche auswendig zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und allen Unrat sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig, aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzeswidrigkeit. Jesus sagt wieder mal, es geht nicht um das Äußere. Der Fokus ist das Herz. Wenn ich mein Herz reinhalte vor Gott, dann wird auch alles andere das Resultat davon sein. Aber du brauchst ein reines Herz, du brauchst Gerechtigkeit im Herzen. Wahre Gerechtigkeit beginnt im Herzen. Und in diesem Sinn muss unsere Gerechtigkeit größer sein als die der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Nicht nur eine äußerliche Gerechtigkeit, sondern eine innere Gerechtigkeit im Herzen. Und Jesus wird uns 6 Beispiele geben, aus dem praktischen Leben, um das zu illustrieren, dieses allgemeine Prinzip, dass unsere Gerechtigkeit größer sein muss als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Er wird diese äußerliche, falsche Interpretation der Schriftgelehrten und Pharisäer korrigieren. Es ist ein Problem in christlichen Kreisen, dass wir so oft an diesen Äußerlichkeiten hängen bleiben, an unseren Traditionen. Und wir werden gesetzlich, wir werden zu Heuchlern. Und leider allzu oft ist unser Herz weit weg von Gott. Das ist auch ein Fehler, den wir oft in der Seelsorge machen, dass wir an Äußerlichkeiten hängen bleiben, an Symptomen. Und wir sagen jemanden, der flucht oder kritisch ist oder verletzend spricht oder tratscht, wir sagen dem, hey, du musst einfach besser reden, schön sprechen. Haben die Menschen ein Problem mit ihrer Zunge? Ja, nicht wirklich, ist nur ein Symptom. Ein Symptom, Entschuldigung. Das Problem ist im Herzen. Jesus hat gesagt in Lukas 6, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Das ist ein Herzensproblem. Das Problem ist sein Herz, weil es nicht täglich gewaschen wird im Wort Gottes und gereinigt wird. Frage, die wir stellen müssen, hey, wie geht's dir mit deiner stillen Zeit? Liest du täglich in Gottes Wort? Ja, kaum. Das ist das Problem. Also unser Rat muss nicht nur sein, tratscht nicht oder eure Sprache soll aufbauend sein, sondern hey, verbringt täglich Zeit im Wort Gottes und Gemeinschaft mit ihm. Und dann wird dein Herz gereinigt werden und das, was aus seinem Mund rauskommt, wird ein bisschen besser sein. Oder Eheprobleme. Es ist oft das Furchtbarste, sich die Sachen anzuhören. Tausend Dinge. Er und sie sagt es, oder er tut es, oder tut es nicht. Und die meisten Eheprobleme sind Symptome. Ursache ist oft, sie ordnet sich dem Mann nicht unter als dem Herrn, respektiert ihn nicht als Leiter der Familie und hat auch gar nicht die Absicht, es zu ändern. Und er liebt seine Frau nicht wie die Gemeinde, wie der Herr die Gemeinde und hat auch gar keine Absicht, es zu ändern. Sie will ihr eigenes Ding drehen und er ist zu viel mit seinen Hobbys beschäftigt. Und du fragst sie, betest du mit deiner Frau? Lest sie in der Bibel gemeinsam? Verbringt ihr Zeit gemeinsam mit dem Herrn? Nein. Kein Wunder, dass keine Friede in der Beziehung ist. Auch hier das Problem wieder. Ist nicht zuallererst ein Eheproblem. Ja, die haben sie auch. Aber es ist vor allem ein Herrschaftsproblem. Ein Beziehungsproblem mit Jesus, wieder was im Herzen. Und die Antwort ist, Leute, ihr müsst zuerst Jesus zum Herrn in eurem Leben machen und diese Bereiche, diese Beziehung unter seine Herrschaft bringen. Zu ihm kommen und sagen, Herr, ich will das tun, was du mir sagst. Wir tun all diese Dinge als dem Herrn. Und wenn wir da gegen ihn rebellisch sind, dann, bevor wir die Beziehung mit dem Partner angehen können, müssen wir erst unsere Beziehung mit dem Herrn in Ordnung bringen und diese Dinge klären. Der Chef ist in unserem Leben. Oder Menschen, die ständig Sorgen haben und pessimistisch sind, deprimiert sind. Wir sagen zu ihnen, sorg dich nicht. Ist zu wenig. Was ist das Problem? Das Problem ist wieder im Herzen. Wieder in der Beziehung mit dem Herrn. Philipper 4,6 sagt uns, sorget euch um nichts, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und das Resultat der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Also wie ist dein Gebetsleben? Lösung ist nicht, dass wir an den Symptomen hängen bleiben und sagen, ach, sorg dich nicht. Sondern dass wir sagen, bring die Dinge vor den Herrn. Red mit ihm drüber und dank ihm für all die Segnungen in deinem Leben und all die Verheißungen, die er dir gegeben hat. Er hat dir verheißen, dass er dich versorgen wird. Und dann, wenn du auf ihn vertraust, dann wird er dir seinen Frieden schenken. Das ist das Problem mit uns Christen. Bleiben am Äußeren hängen. Wir gehen in die Gemeinde, wir haben den Fisch hinten am Auto. Wir geben uns äußerlich fromm. Aber allzu oft entfernen wir uns in unserem Herzen vom Herrn. Und ich predige das genauso zu mir. Es ist so einfach, die Beziehung mit dem Herrn zu vernachlässigen. So einfach, uns von ihm zu entfernen. Und dann, da beginnen dann unsere zwischenmenschlichen Probleme. Nicht mehr an mir selbst. Wenn ich diese Zeit mit dem Herrn nicht nehme, dann wäre ich ungeduldig und kritisch mit anderen Menschen und unbarmherzig und unzufrieden mit mir selbst. Wir gehen aus eigener Kraft zu schaffen. Und das bringt uns nicht weit. Jesus will das Gesetz in unserem Leben erfüllen. Es ist nicht, was wir aus eigener Kraft schaffen können. Deswegen Jesus sagt, der Fokus ist das Herz. Und er nimmt den Fokus von diesen Äußerlichkeiten, auf die Pharisäer so geschaut haben, zurück auf das Herz des Gesetzes oder der Gebote. Und das Herz der Gebote ist unser Herz. 6-mal wird er sagen, in den restlichen Versen dieses Kapitels, 6-mal wird er sagen, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Diese falschen Traditionen, diese falschen Auslegungen der Gebote, die rein äußerlich sind. Und dann wird er wieder 6-mal sagen, ich aber sage euch. Und er wird diese falschen Auslegungen korrigieren. Und er sagt uns, wie Gott das Gebot wirklich gemeint hat. Und dann als drittes wird er uns jedes Mal diese Wahrheit praktisch auf unser Leben anwenden. Und er wird uns zeigen, was das heißt für uns und wie wir leben sollen. Das erste ist hier ungerechter Zorn und Unversöhnlichkeit. Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Das war die erste Instanz. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder ohne Grund zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Das war der oberste Gerichtshof. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Das Wort hier ist Gehenna. Das ist eigentlich das Hinnomtal außerhalb von Jerusalem. Das war die Müllhalde, der Ort, wo sie den Müll verbrannt haben. Und das war auch der Ort, wo sie die Körper der hingerichteten Verbrecher hingeworfen haben. Das ist, wovon Jesus hier spricht. Er spricht von 3 Sünden, die zum Mord führen. Das erste ist ungerechter Zorn. Das zweite sind Anschuldigungen. Raka heißt so viel wie Blödmann oder Dummkopf. Und das dritte ist, wo wir den Charakter einer Person angreifen. Sagen, du Narr oder du Verrückter oder Gottloser. Wird es auch manchmal übersetzt. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, Mord beginnt im Herzen. Es beginnt bereits bei Zorn und falschen Anschuldigungen und Gewalt im Herzen. Und das ist bereits falsch und das ist bereits Sünde. Nicht nur die äußere Tat. Und die Anwendung, die Lehre, die er uns gibt, Vers 23, und wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin. Versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe da. Was ist Gottes Lösung? Gott sagt Versöhnung. Es hat sogar Vorrang vor Anbetung. Wenn du vor dem Herrn kommst, um ihn zu loben und zu preisen, und während du das tust, erinnert dich der Herr dran und überführt dich, dass du jemanden verletzt hast oder gesündigt hast gegen ihn oder ihm Unrecht angetan hast oder vielleicht unversöhnlich bist ihm gegenüber, dann bring das zuerst in Ordnung und bitte ihn um Vergebung. Sagt im Vers 25, komme deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dich dem Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Damals war es so, dass der Kläger den Angeklagten selbst vor Gericht bringen muss. Und das ist das Bild, was Jesus uns hier gibt. Jemanden, der seinen Widersacher geschnappt hat und dabei ist, ihn vor Gericht zu schleppen. Und Jesus sagt, versöhn dich mit ihm, solange du Gelegenheit hast. Dann wird die Sache nicht weiter eskalieren. Zweite Beispiel ist Ehebruch. Und Gott sagt uns in den 10 Geboten, du sollst nicht begehren. Er sagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, aber er sagt auch, du sollst nicht begehren deines nächsten Gut. Dasselbe Prinzip, was Jesus uns hier für Ehebruch gibt, das gilt für alles andere, was wir begehren können. Er greift nur das als Beispiel heraus für uns hier in dieser Argumentation. Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Das haben die damals gelehrt. Sie haben gelehrt, Ehebruch ist falsch. Das Problem war, sie haben das Gebot nur äußerlich angewendet, nicht auf das Herz. Dann sagt Jesus im Vers 28, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Und er spricht nicht davon, dass du eine Frau ansiehst und ihre Schönheit bewunderst, sondern er spricht hier von bewussten, geplanten Hinsehen. Hier siehst eine Frau, du beginnst zum zweiten Mal hinzusehen, bestimmte Teile ihres Körpers, beginnst in deinen Gedanken, weißt du, sie auszuziehen oder unerlaubte Dinge mit ihr zu tun. Davon spricht er, diese Lust, dieser Wunsch, dieses Begehren, Ehebruch mit ihr zu begehen, mit ihr zu schlafen. Davon spricht Jesus. Und dasselbe gilt für die Frauen auch. Vielleicht ist es für die weniger der Beginn dieses Optisches, sondern vielleicht mehr, was weiß ich, in den Gefühlen. Ah, der Wunsch, von einem anderen umarmt zu werden oder irgend sowas. Was Jesus hier auch nicht sagt, dass Ehebruch im Herzen gleich Ehebruch oder genauso schlimm ist wie vollzogener Ehebruch. Es ist verrückt manchmal, was Leute für Ausreden finden, um zu sündigen. Ja, ich habe schon Ehebruch im Herzen begangen, ich bin schon schuldig, also hey, schlafe ich gleich mit ihr, vollziehe ich das, weil es eh schon egal ist. Das ist nicht, was Jesus hier sagt. Es ist genauso wenig, wie er beim ersten Punkt sagt, dass ungerechter Zorn genauso schlimm ist wie vollzogener Mord. Ich meine, es ist offensichtlich. Die Auswirkungen sind doch recht unterschiedlich. Du kannst nicht sagen, ich bin zornig, also ermorde ich ihn gleich, weil es eh schon egal ist. Verfehlen die ganze Predigt, wenn wir so argumentieren. Ganz natürlich ist vollzogener Ehebruch schlimmer als Ehebruch in Gedanken oder Mord schlimmer als Zorn. Der Punkt, den Jesus macht, ist, dass beides Sünde ist. Auch dass die Einstellung im Herz, dass das schon Sünde ist. Und dass Zorn im Herzen eines Menschen, dass das die Einstellung eines Mörders ist. Und Ehebruch in den Gedanken ein Wegbereiter davon ist, dann wirklich Ehebruch mit der Frau deines Nächsten zu begehen. Also Jesus geht einen Schritt weiter, wo Sünde beginnt. Und er sagt wieder, wir müssen ganz zum Anfang gehen, zum Herzen. Und deswegen ist auch der Schlüssel zum Sieg gegen diese Dinge beginnt in unserem Herzen. Schlüssel ist das nicht äußerlich, sondern dass wir unsere Herzen reinigen, unser Denken disziplinieren. Römer Kapitel 12, Vers 2, erneuert euren Sinn. Wascht euch im Wasser des Wortes. Versucht es nicht aus eigener Kraft, sondern schreit zu ihm um Hilfe. Praktischer Rat, den Jesus uns gibt, er sagt im Vers 29, wenn aber dein rechtes Auge dir anders zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und natürlich, wir sollen das nicht wörtlich verstehen. Wir lesen immer wieder von Christen, die sich selbst verstümmeln. Ein ganz bekannter Kirchenvater, der Origenes, hat sich selbst kastriert aus diesem Grund, hat es wörtlich genommen. Und er hat herausgefunden, dass das hat das Problem nicht gelöst. Ich kann mir beide Augen ausstechen, alle Hände abhacken, mich entmannen und kann noch immer Lust haben in meinem Kopf. Also es ist nicht die Lösung des Problems. Das ist nicht, was Jesus hier meint. Das ist eine typisch jüdische Sache, ein Stilelement der Übertreibung, was Jesus hier verwendet. Was Jesus sagt, ist, dass wir kompromisslos handeln müssen, dass wir brutal umgehen müssen mit Sünde und Versuchung. Wir müssen gewillt sein, Opfer zu bringen, um rein zu bleiben. Kompromisslos das aus unserem Leben entfernen, was uns zur Sünde verführt. Also von mir aus, wenn es der Fernseher ist, schmeiß das Ding raus. Oder geh nicht ins Schwimmbad, wenn du dort Probleme kriegst. Die Sprüche sagen uns, geh nicht einmal in die Nähe des Hauses, wenn du nach einer Frau lüstest. Frau eines anderen, geh nicht mal in die Nähe ihres Hauses. Davon spricht Jesus. Versuchungen, Dinge, die uns verführen, radikal abschneiden. Das dritte Beispiel ist Scheidung, Vers 31. Es ist aber weiter gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Und das ist ein Zitat aus dem 5. Mose, Kapitel 24, wo es heißt, wenn er, der Mann, etwas Anstößiges an ihr gefunden hat, an seiner Frau, dann gebe er ihr einen Scheidebrief. Und es gab zwei Traditionen und das war der Streit. Der Streit war darum, was das Anstößige ist, was damit gemeint war. Und es gab den einen Rabbi, den Shammai, der gelehrt hat, dass das Anstößige sexuelle Unreinheit ist, wenn sie Sex mit einem anderen Mann hat. Und auf der anderen Seite gab es den liberaleren Rabbi Hillel, und er sagt, dieses Anstößige kann fast alles sein. Wenn dir deine Frau deinen Frühstückstoast verbrennt, sagst du ihr dreimal, ich entlasse dich, ich entlasse dich, ich entlasse dich, und sie ist geschieden. Kannst sie aus fast jedem Grund entlassen. Und Jesus korrigiert diese falsche Interpretation dieses Gesetzes, dieses Gebotes. Sagt im Vers 32, ich aber sage euch, wer seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und natürlich das Umgekehrte gilt für die Frauen auch. Also der einzige Scheidungsgrund ist, wenn er oder sie untreu wird. Sexuelle Unreinheit. Aber sieht auch, Jesus sagt nicht, dass Scheidung immer falsch ist, sondern es kommt wieder aufs Herz drauf an, auf den Grund. Jesus sagt auch nicht, dass Scheidung die unvergebbare Sünde ist. Manchmal behandeln wir Christen das so. Seht auch, dass er im Kontext hier zu seinen Jüngern spricht. Also im Kontext, dass beide Partner Christen sind. Und sagt, in diesem Fall ist das der einzige Grund. Ist Untreue, wenn ein Partner fremd geht. Im 1. Korinther 7 lernen wir, wie wir uns verhalten sollen, wenn unser Ehepartner nicht gläubig ist. Jesus wird das ganze Thema noch ausführlicher in Matthäus 19 behandeln und dort werden auch wir das genauer ansehen, wenn wir das durchnehmen. Heute haben wir ganz offensichtlich nicht mehr die Zeit dazu. Und ihr sagt Amen. Was wäre die Anwendung von diesem Beispiel? Wäre ganz offensichtlich, lass dich nicht scheiden ohne einen biblischen Grund. Wir müssen wieder fragen, warum willst du dich scheiden lassen? Was ist die Motivation deines Herzens? Was ist in deinem Herzen? Und leider Gottes, die meisten Menschen, auch Christen, lassen sich scheiden aus keinem biblischen Grund, sondern wegen dem, was Jesus gesagt hat, wegen der Herzenshärtigkeit, weil sie harte Herzen haben gegenüber Gott und gegenüber ihrem Partner. Aber der Standard von Jesus ist, er sagt, Scheidung ist nur erlaubt bei sexueller Untreue des Partners, sonst ist es Ehebruch und Sünde. Vierte Beispiel, wo wir gerechter sein müssen als die Pharisäer und die Schriftgelehrten, geht zum Schwören. Und wir werden jetzt da schnell fertig machen, also keine Panik, bis 12 sind wir hoffentlich fertig. Vers 33. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Und das ist aus dem 2. Mose, Kapitel 20, Vers 7 genommen. Dieses Gebot, wo es heißt, du sollst den Namen des Herrn nicht zu Nichtigem aussprechen. Und die haben das verdreht. Sie haben gesagt, wenn du nicht im Namen des Herrn schwörst, dann darfst du auch falsch schwören. Weil das Gebot sagt, du sollst den Namen des Herrn nicht zu Nichtigem aussprechen. Also, wenn der Herr nicht beteiligt ist, dann musst du es auch nicht so genau nehmen mit der Wahrheit. Und die haben ganz verrückte Regeln aufgestellt. Wir kommen später noch dazu. Ich glaube, Matthäus 23, wo Jesus diese große Auseinandersetzung mit den Pharisäern hat. Die haben diese Regeln, wenn du beim Tempel schwörst, dann bist du nicht gebunden an deinen Eid, aber wenn du beim Gold des Tempels schwörst, dann bist du gebunden. Wenn du beim Altar schwörst, dann bist du nicht gebunden, aber wenn du bei der Gabe auf dem Altar schwörst, dann bist du gebunden. Und Jesus sagt, es ist Schrott. Vers 34. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein, was aber mehr ist als dieses, ist vom Bösen. Heißt das, dass wir, wenn wir Christen vor Gericht als Zeugen aussagen müssen, heißt es, dass wir nicht schwören dürfen oder keinen Eid ablegen dürfen? Nee, ich glaube nicht. Das ist nicht, worüber Jesus hier spricht. Was Jesus anklagt, ist diese Haltung der Pharisäer, dass sie Schwurformeln gesucht haben, mit denen sie ihr Wort nicht halten mussten und Wege gesucht haben, andere zu betrügen und zu belügen. Das ist, was Jesus kritisiert. Und er sagt uns, wir sollen es überhaupt nicht nötig haben, zu schwören, weil wir sowieso immer die Wahrheit sagen und zu unserem Wort stehen. Er sagt, eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Und was aber mehr ist als dieses, ist vom Bösen. Fünfte Beispiel, da geht es um Vergeltung und um Rache. Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Es ist aus dem 2. Mose, Kapitel 21. Und wenn wir uns das im Kontext anschauen, worum es da geht, ist das Zivilrecht für Israel. Es geht hier, dass die Strafe für ein Vergehen angemessen sein soll, dem Vergehen. Bei den Völkern rings um die Israeliten herum war das nicht so. Zum Beispiel, wenn wir uns diesen Kodex Hammurabi ansehen, der gefunden worden ist, da gab es ein Todesurteil für fast alles. Und Gott sagt, bei euch soll es nicht so sein, sondern die Härte der Strafe soll dem Vergehen entsprechen. Wir Menschen haben die Tendenz, du hast mir ein blaues Auge, ich hau dir mindestens zwei. Ich meine, mehr hast du eh nicht. Oder du machst einen Kratzer in mein Auto, ich spreng deins in die Luft. Das ist unsere Tendenz als Menschen, es ist Rache. Nicht nur zurückzahlen, sondern ich leg noch eins drauf. Und darüber hinaus haben die religiösen Lehrer das hier aus dem ursprünglichen Kontext vom Zivilrecht hinausgenommen und es in die zwischenmenschlichen Beziehungen hineingebracht. Und diese persönliche Vergeltung eigentlich zu einer persönlichen Verpflichtung gemacht. Und darum geht es hier. Es geht hier um persönliche Beziehungen. Und das wird der Herr korrigieren. Diese Lehre ist an seine Jünger, also es geht um persönliche Beziehungen, nicht um Regierung oder Strafrecht. Römer 13 sagt uns, dass die Aufgabe der Regierung es ist, sehr wohl die Übeltäter zu bestrafen. Aber hier geht es um persönlich Rache üben, persönlich Vergeltung üben. Vers 39. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem gebiete auch die andere da. Und da geht es um persönliche Beleidigung. Wenn jemand eine Watsche heruntergehaut hat, das war eine ganz, ganz starke Beleidigung damals. Jesus sagt hier nicht, dass wir uns nie selbst verteidigen dürfen, dass wir uns verprügeln und vergewaltigen lassen müssen, wenn wir physisch angegriffen werden. Darum geht es hier nicht. Watsche war eine Beleidigung. Und Jesus sagt, sei nicht rachsüchtig, wenn du beleidigt wirst, sondern halt die andere Backe hin. Er sagt, auch lauf nicht weg, sondern sei ein Zeugnis. Ist eine gute Gelegenheit, wenn du nicht Vergeltung übst, wenn du beleidigt wirst oder verletzt wirst. Vers 40, und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Unterkleid nehmen will, dem lass auch den Mantel. Im 1. Korinther 6 sagt Jesus, dass wir überhaupt nicht vor Gericht gehen sollen mit Glaubensgeschwistern. Wir sollen nicht streiten vor den Ungläubigen. Paulus sagt dort, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das ist wieder etwas, was sehr gegen unseren Stolz ist. Vers 42. Entschuldigung, Vers 41. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Ein römischer Soldat durfte damals einen Menschen zwingen, sein Marschgepäck zu tragen, eine Meile weit. Israel war besetzt von den Römern unter römischer Besatzung. Und ein Soldat konnte dir sein Schwert auflegen und sagen, du trage jetzt mein Gepäck. Das haben sie übrigens mit dem Simon getan, der das Kreuz von Jesus getragen hat. Also du warst verpflichtet, eine Meile weit das Gepäck von diesem Soldaten zu tragen. Und Jesus sagt, geh noch eine zweite Meile mit ihm. Überrasch ihn. Tu etwas über das Erwartete, über das Verlangte hinaus. Geh eine zweite Meile mit. Nicht aus Zwang, sondern aus freier Entscheidung, aus Liebe. Und es wird ein Zeugnis sein. Wird dich fragen, warum tust du das? Dann kannst du von Jesus erzählen. Ist eine tolle Art, Zeugnis zu geben oder Zeugnis zu sein, wenn wir freiwillig mehr tun, als das, was von uns erwartet wird, in der Familie oder am Arbeitsplatz. Leute werden fragen, probier das mal aus. Vers 42, gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Also sei nicht geizig, nimm das Materielle nicht wichtiger als die Beziehungen deiner Mitmenschen, sondern hilf ihnen. In all diesen persönlichen Beziehungen nimm dich selbst nicht so wichtig. Sei nicht selbstsüchtig, sei nicht rachsüchtig. Verteidig nicht dein eigenes armes Ich gegen Angriffe. Sei nicht stolz in deinem Herzen, sondern hab ein Herz, ein Segen für andere zu sein. Und dann wirst du Licht und Salz sein in dieser Welt. Weil das ist nicht normal, so zu leben in unserer Welt. Sechste und letzte Beispiel ist Nächstenliebe. Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Tradition hat gesagt, du sollst deine Mitjuden lieben, aber die Heiden, die Feinde sollst du hassen. Im Gesetz steht eigentlich nur, du sollst deinen Nächsten lieben. Aber die Schriftgelehrten, die Pharisäer, haben das Negative hinzugefügt. Du sollst deinen Feind hassen. Das steht überhaupt nicht im Gesetz. Jesus sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Jesus hat uns im Gleichnis vom barmherzigen Samariter gelehrt, dass alle Menschen unsere Nächsten sind. Nicht nur die, die wir mögen, nicht nur die Juden für die Jünger damals. Also liebt eure Feinde, grüßt sie, tut ihnen Gutes. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und dann wirst du deinem Vater im Himmel ähnlich sein und ihm nachahmen und ein Zeugnis sein in dieser Welt. Und Jesus sagt, bete für sie. Wenn du für jemanden betest, dann kannst du nicht lang sein Feind sein. Gott wird ihn verändern und Gott wird vor allem auch dein Herz verändern und wird dir seine Liebe geben für die Person. Jesus zeigt uns also auch, wie wir das tun können, unsere Feinde zu lieben. Er sagt ganz praktisch, betet für sie. Und in Vers 48 zum Schluss, wir sind pünktlich fertig um 12, versprochen. Vers 48 nochmal die richtige Interpretation des Gesetzes. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern innerlich im Herzen. Vollkommen reines, heiliges, gottgefälliges Herz. Und wenn es bis jetzt unklar war, dann wird es uns jetzt klar, ich bin in mir selbst nicht gerecht vor Gott. Mein Herz ist nicht absolut rein und absolut heilig. Ich bin ein Mörder. Ich bin ein Ehebrecher. Ich war habsüchtig. Ich war nicht immer ein Mann meines Wortes. Ich war nicht immer demütig. Ich habe meine Rechte verteidigt, war bitter, war rachsüchtig. Ich habe nicht immer alle Menschen geliebt. Ich brauche Jesus. Ich brauche die Gerechtigkeit, die er mir anbietet. Durch sein Werk am Kreuz. Das Gesetz richtig interpretiert soll uns zu Jesus treiben. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, dem bewusst geworden ist, hey, ich habe das noch nie angenommen, was Jesus für mich getan hat. Aber mir ist klar geworden, ich kann nicht vor Gott bestehen. Es ist eine gute Gelegenheit, heute Morgen sein Werk persönlich anzunehmen. Zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich habe erkannt, ich bin schuldig und ich brauche deine Vergebung. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich nehme dich an als meine Bezahlung für meine Sünden. Und sei du der Herr in meinem Leben. Wenn ich dieses Kapitel lese und lese, wie Jesus das Gesetz auslegt, dann ist mir bewusst, dass ich aus mir selbst nicht so leben kann. Es gibt nur einen Menschen, der Jesus gelebt hat, und das war Jesus selbst. Deswegen brauche ich ihn in meinem täglichen Leben. Dass er sein Leben durch mich lebt. Und ich brauche die Hilfe des Heiligen Geistes. Tag für Tag und Stunde für Stunde und Minute für Minute und Moment für Moment. Jesus, wir brauchen dich. Wir können nicht aus uns selbst so leben. Wir kennen, dass wir arm sind im Geiste und dass wir dich brauchen. Lass uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir nochmal Danke sagen, dass du Mensch geworden bist. Und Jesus, wir wollen arm vor dich kommen und dir bekennen, dass wir dich brauchen, dass wir aus uns selbst unmöglich so leben können. Jesus, wir brauchen dich als Bezahlung für unsere Sünden. Wir sind schuldig vor dir, Gott. Aber danke, Jesus, dass du bezahlt hast dafür und wir nehmen das mit freudigem Herzen an. Und Jesus, wir brauchen dich, um heilig leben zu können. In unseren Familien, auf der Arbeit, mit unseren Geschwistern. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Ich danke dir, dass du uns das wieder neu bewusst gemacht hast. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns die Gnade schenkst, wirklich umzukehren. Zurückzukehren zu deinen Füßen, wo wir unser Leben selbst in die Hand genommen haben, wo wir uns in unserem Herzen entfernt haben von dir. Jesus, ich bitte dich gerade für dieses nächste Jahr, wo wir in ein neues Jahr reingehen, Lass es ein Jahr sein, wo wir in unserem Herzen dir näher kommen und nahe bei dir bleiben. Und Jesus, ich bitte dich, wo immer wir uns entfernt haben und äußerliche Christen geworden sind, gesetzlich geworden sind, dich vernachlässigt haben, ich bitte dich, bring uns zurück in diese Liebesbeziehung mit dir und in dieses Leben aus deiner Kraft, aus deiner Fülle. Darum bitten wir.